Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro-logistics.de. Und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute hört ihr Teil 2 unserer kurzen Sonderserie zum Thema Buchtipps und Leseempfehlungen für eure Summer Reading List. Wer Teil 1 in der letzten Woche noch nicht gehört hat, der sollte das bei Gelegenheit auf alle Fälle nachholen, denn wir haben ganz gezielt Mitglieder der Logistik- und Supply Chain Community gefragt, welche Sach- und Businessbücher sie euch als Lektüre für den kommenden Sommerurlaub empfehlen können, und in den BVL-Podcast eingeladen, um euch diese Bücher kurz zu präsentieren. Herausgekommen ist eine bunte Mischung von 20 Buchempfehlungen, von denen wir euch letzte Woche 10 präsentiert haben und heute nochmal 10 präsentieren. Los geht's mit unserem ersten Gast, Lennart Powell. Lennart ist Mitgründer und CEO bei Bex Technologies. Hallo Lennart, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, freut mich sehr, mal wieder Teil dieser illustren Podcast-Reihe zu sein, Boris. Vielen Dank.
Ja, und zu einem ganz speziellen Thema haben wir gedacht, wenn der Lennart, das ist bestimmt ein ganz belesener, das ist ein Literat unter uns, der ist bestimmt mit einer guten Liste an Tipps unterwegs. Gibst du dem recht? Bist du ein eifriger Leser oder kommst du nicht dazu?
Ich bin... Ja, also ich sag mal so, als Kind aus einem Lehrerhaushalt bin ich natürlich früh dazu gezwungen worden. Später war das dann sehr freiwillig zu lesen. Nein, ich lese schon relativ viel tatsächlich, wenn es die Zeit hergibt. Und Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile auch Hörbücher. Das ersetzt zwar das Lesen nicht, aber man kann zumindest mal den Content konsumieren und ist da etwas flexibler. Also ja, ich habe da schon viele Dinge schon gelesen und auch noch viel auf der Liste stehen, was ich noch lesen will.
Ich hätte jetzt gesagt, dass du denkst, Mensch, ich bin Lehrerkind, da habe ich jetzt mal rebelliert und erst mal 20 Jahre gar nichts mehr gemacht, kein Buch mehr angefasst, um den Druck zu entkommen. Aber gut, dass du noch die Kurve gekriegt hast und tatsächlich noch dabei bist.
Nee. War auch gut dosiert von meinen Eltern auf jeden Fall. Ja.
Sehr schön. Dann leg mal los. Was ist dein erster Tipp für die Sommer-Reading-List unserer Gäste?
Ja, ich habe, das ist wirklich mein All-Time-Favorite Wirtschaftsbücher, The Alchemy of Growth von Bakay, Coley und White. Das sind drei Ex-McKinsey-Partner, die haben Anfang der Nullerjahre untersucht, welche US-Unternehmen wie und wieso wachsen. Ja, also die großen US-Unternehmen, aber jetzt nicht nur die börsennotierten, auch sozusagen privat gehaltene Unternehmen. Und daraus ist ein Modell entstanden, das nennt sich das Drei-Horizonte-Modell auf Deutsch, wo man quasi sein Unternehmen so unterteilen kann in Kerngeschäft, Neugeschäft und Viable Options, in Ermangelung eines richtig guten deutschen Begriffs, also quasi zukunftsfähige Optionen, die irgendwann mal zu Geschäft werden könnten. Alle drei Horizonte müssen quasi idealerweise parallel betätigt werden und parallel bespielt werden in einem Unternehmen. Und in diesem Buch gibt es also viele Fallstudien dazu, wie haben das Unternehmen eben gemacht. Also auch wenn das Buch jetzt schon über 20 Jahre alt ist, nach Ersterscheinung ist es nach wie vor sehr aktuell und sehr zeitlos, meiner Meinung nach, in vielen Dingen. Und ein schönes Buch, um so ein bisschen auch vielleicht nach der Lektüre sein eigenes Unternehmen da mal einzuordnen und auch festzustellen, wo hat man denn vielleicht heute Defizite, die stärkeres Wachstum und schnelleres Weiterkommen als Unternehmen und Unternehmer auch verhindern. Also das lege ich wirklich und habe ich auch schon vielen ins Herz gelegt.
Das heißt, du bist ja auch Startup-Gründer. Du hast einige der Lessons sozusagen aus dem Buch schon im eigenen Unternehmen anwenden können?
Ich habe tatsächlich dieses Modell auch schon im eigenen Unternehmen bemüht, wobei man natürlich auch sagen muss, als Startup hat man jetzt noch nicht so ein hartes Kerngeschäft. Ja, da ist also viel natürlich Neugeschäft und Viable Options, aber diese Unterteilung habe ich zum Beispiel in meiner Zeit, bevor ich selber Unternehmer geworden bin, auch in der Beratung immer wieder angewandt über verschiedene Unternehmen und auch sozusagen verschiedene Themen in Unternehmen weg, zum Beispiel so Status der Digitalisierung, ja, Kerngeschäft, Neugeschäft, zukunftsfähige Optionen. Also ist auf jeden Fall ein schönes Framework, das sich da ergibt, aber auch aus der Praxis raus weiß ich, dass es gut funktioniert und auch tatsächlich schon von Leuten adaptiert wurde, denen ich schon vorgestellt habe. Also scheint was dran zu sein, ja.
Ja, jetzt hast du gerade erwähnt, dass Gegenstand der Untersuchungen waren US-amerikanische Firmen, habe ich richtig verstanden, also keine globale Sicht. Jetzt hast du ja so ein bisschen die Situation, gut, das ist in den Nullerjahren entstanden, aber jetzt die Situation 2024, wenn du die US-Firmen anguckst, die scheinen sich in Bezug auf Wachstum ja völlig abgekuppelt zu haben von dem Rest der Welt, gerade auch im Vergleich zu Europa, wenn du Nvidia und solche Geschichten anguckst, das ist ja... Es ist ja völliger Wahnsinn. Sind die Lessons, die in dem Buch beschrieben werden, noch die gleichen oder haben wir es inzwischen mit ganz anderen Phänomenen und Frameworks zu tun, die dieses absolute Hyperwachstum da gerade verursachen?
Also ein bisschen Transferwissen ist, glaube ich, schon erforderlich. Aber das ist, glaube ich, bei jedem Buch, das versucht, quasi aus der Praxis dann Dinge in ein einigermaßen allgemeingültiges Modell abzuleiten. Es sind aber viele Dinge dabei, die wirklich eine sehr hohe Halbwertszeit haben, also die nach wie vor auch gültig sind, zum Beispiel eben im Kerngeschäft, wo es zum Beispiel auch gar nicht darum geht, hohe Wachstumsraten zu generieren, sondern eben möglichst Profitabilität in den Griff zu bekommen. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema und da gibt es, glaube ich, so ein paar Learnings, die waren 1960, 1990 und im Jahr 2020 so ähnlich, dass man Repetition als didaktisches Mittel durchaus auch anwenden kann.
Mega spannend. Super guter Tipp. Was ist dein zweiter Tipp für unsere Zuhörenden?
Ja, mein zweiter Tipp, der macht meinem ersten Tipp bei mir intern in meinem Lieblingsbuch-Ranking den ersten Platz seit geraumer Zeit stark strittig. Nämlich geht es um das Buch Playing to Win von A.G. Laffley und vor allem eben Roger Martin. Laffley war Anfang der Nullerjahre bis 2013, glaube ich, CEO von Procter & Gamble. Und Roger Martin ist der ehemalige Dean der Rodman School of Business in Toronto. Und die haben zusammen ein Buch geschrieben, meiner Meinung nach das einzige Buch über wirklich Strategie, Unternehmensstrategie und wie man Strategie entwickelt, das man kennen muss. In dem Buch geht es letztendlich um ein Framework, das sagen, 5 Kaskaden umfasst. Und diese 5 Kaskaden werden beschrieben durch 5 Fragen. Die erste Frage ist quasi, was ist für uns Gewinnen? Ja, also Buch heißt Playing to Win. Dann definiert man erstmal, was heißt für uns als Unternehmen eigentlich Gewinnen? Dann, was ist unser Spielfeld? Dann, wie wollen wir gewinnen? Dann, welche Fähigkeiten brauchen wir dazu? Und letztendlich noch, durch welche Managementsysteme stellen wir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Also quasi 5 Kaskaden, die wirklich zusammenhängen, aufeinander aufbauen, die auch sagen, untereinander abgestimmt sein müssen. Und ja, ist auf jeden Fall ein Strategieframework, das meiner Meinung nach extrem gut anwendbar ist auf sehr viele Situationen, das wir auch bei uns in der Firma anwenden, um unsere Strategie zu definieren. Und da gibt es dann natürlich auch um dieses Buch und sagen, um diese 5 Kaskaden herum noch ganz viel zusätzliche Literatur, ja, auf medium.com oder auch auf YouTube gibt es ein schönes Video von Roger Martin, das auch sehr empfehlenswert ist. A plan is not a strategy. Also das war so meine Einstiegsdroge und letztendlich bin ich dann bei diesem Buch gelandet. Das Buch selber enthält auch viele sehr anschauliche Beispiele, die auch alle natürlich ein bisschen neuer sind als im Vergleich zu dem Buch, das ich vorher empfohlen hatte. Zum Beispiel vom Four Seasons Hotel oder von Southwest Airlines, wo man eben sehr gut auch quasi ableiten kann, wie haben die in der Theorie ihre Strategie beschrieben und wie hat sich das dann in der Praxis bezahlt gemacht, dass diese Unternehmen irgendwie am Markt gut funktioniert haben und letztendlich ihren Sektor, ihre Branche, ihr Spielfeld, das sie sich selber definiert haben, auch dominiert haben. Also klares Must-Read für alle Unternehmer, Strategieexperten und Top-Manager meiner Meinung nach.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort. Man muss vielleicht hier verstehen, Lennart, du hast ja auch eine Historie in der Beratung, bist also von der Beratung ins Unternehmertum gekommen. Ich habe ja diese Stichworte gehört, McKinsey, Strategie, Business School, Procter & Gamble. Mach mal deinen besten Case, warum die Bücher, die du heute beschrieben hast, nicht nur für jemanden, der mit strategischen Beratung unterwegs ist oder Unternehmensführung unterwegs ist oder Unternehmer selber ist, sondern ganz normal, in Anführungszeichen, im Logistik-Supply-Chain-Umfeld unterwegs ist. Warum sind diese Bücher auch für solche Leute attraktiv?
Ja, das ist eine super Frage und ich bin sehr dankbar, dass du mir die stellst. Also ich habe mich ja selber nie als irgendwie krass Berater selber gesehen oder identifiziert oder jetzt auch, klar, also ich bin jetzt Unternehmer, aber so was ich ja selber machen will, ist, ich will halt was bewegen in der Wirtschaft. Ja? Und in jedem Unternehmen, in dem ich bisher war, egal ob ich da angestellt war oder als Berater, ich wollte halt was bewegen. Und wenn man halt was bewegen will, dann braucht man idealerweise auch irgendwie Werkzeug dazu. Und deshalb ist es tatsächlich egal, ob ich aus der Logistik bin oder aus der Supply Chain oder aus dem Retail oder aus dem Finanzbereich. Das sind eben Werkzeuge, die kann ich mir aneignen und dann eben über mein Transferwissen auch sehr stark auf meinen Bereich übertragen, auf meinen Handlungsspielraum irgendwie übersetzen. Und deshalb sind die wirklich allgemeingültig. Wie gesagt, immer mit diesem kleinen Sternchen und der Anmerkung, bisschen Transferwissen muss man da rein investieren können. Da muss man auch Bock drauf haben. Aber ich glaube, viele Leute haben da auch wirklich Bock drauf, was zu bewegen. Und wenn das dann sozusagen solche Bücher und die Erfahrung daraus so ein kleines Ritzel im Getriebe ist, das dann einfach hilft, die eigene Kraft, die man hat, auch in Vortrieb umzusetzen, dann, glaube ich, tut man da sehr gut daran, sich da auch einfach ein bisschen drauf einzulassen. Genau, deshalb, das wäre so mein Case, den ich dann machen würde.
Sehr guter Case, sehr schön. Vielen Dank für deine beiden Tipps. Hast du dann selber schon deine Reading-Liste für den Sommer zusammengestellt oder ist noch in Arbeit?
Ja, ich beschäftige mich gerade sehr stark mit Stoizismus, ja, also der alten griechischen Philosophie, neu interpretiert, vor allem eben von Ryan Holiday, amerikanischer Autor.
Ja.
Das hilft mir so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung weiter und der hat eine Unmenge Bücher gedroppt, ja, in den letzten Jahren und da habe ich einige jetzt auch schon als Hörbuch gehört, aber mich da mal irgendwo in ein Ferienhaus zu setzen am Strand und auch mal mit gut oldschool Textmarker und Kugelschreiber noch ein paar Anmerkungen reinzuschreiben. Das wird meine Sommer-Reading-List sein. Ja.
Sehr gutes Vorhaben. Ich habe auch einige, mindestens zwei. Ich habe mal The Obstacle is the Way, sehe ich gerade hier im Regal, und The Daily Stoic. Das ist so eine Art so tägliche, kurze Anekdoten. Also diese kurzen, prägnanten Zitate von berühmten Stoikern, von Seneca und Epictetus und so weiter und so fort. Angewendet auf den modernen Zusammenhang und echt gut aufbereitet. Und er schreibt super gut. Sehr, sehr empfehlenswerter Lesetipp. Alles von Ryan Holiday. Ist immer a go, sozusagen.
Sehr gut.
Lennart, dann viel Spaß im Sommer.
Haben wir jetzt alles rausgehauen, ja.
Haben wir alles rausgehauen, was wir hatten. Jetzt sind wir leer. Lennart, mach's gut. Bis die Tage, erhol dich schön im Urlaub und grüß das Team und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Danke gleichfalls, Boris.
Als nächsten Gast begrüßen wir Silke Fischer. Silke ist seit 1. Juli die neue Vorsitzende der Geschäftsführung der BVL. Hallo Silke, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
Silke, wir sind super, super gespannt auf deine Empfehlung für die Leselisten, die Sommerleselisten unserer Zuhörenden. Was hast du für uns parat? Zwei Bücher.
Ja, Boris, das ist ein bisschen schwierig, weil Sommer, Freizeit, man will eigentlich den Urlaub genießen und sich nicht mit Themen beschäftigen, aber ich habe mitgebracht The New Abnormal von Yossi Sheffi. Mhm. Einige sind vielleicht bekannt als MIT-Professor. Er hat unter anderem The Resilient Enterprise geschrieben, was auch eine Empfehlung ist. Aber heute soll es einfach darum gehen, sich The New Abnormal mal anzugucken, weil ich denke, viele haben Covid überstanden. Darum handelt das Buch. Aber noch nicht die richtigen Lehren vielleicht rausgezogen oder brauchen neue Denkansätze, wie sie Situationen, wie sie auch immer wieder entstehen. Wir denken an die Ever Given, wir denken an das Rote Meer, was heute ist, einfach auch ein bisschen vorzuplanen und ein bisschen auch zu umgehen. Ja, wovon handelt das Buch? Es ist ja so über 300 Seiten, geht um Covid, eine Nachbetrachtung. Was ist eigentlich passiert? Das ist so der erste Teil, wo er sich verschiedene Lieferketten nimmt. Und es gibt eine erstaunliche Untersuchung, die da sagt, es gibt eine einzige Lieferkette, die nicht gerissen ist während Covid. Und das war die der Lebensmittel. Und wenn wir mal nachdenken, dann wissen wir eben halt auch, dass tatsächlich die Versorgung, und das ist weltweit gewesen, ob es in China war, ob es in den USA war oder ob es auch in Europa war, die Versorgungsketten sind nicht gerissen. Wenn man China anguckt, man weiß, dass die ganzen Hawker-Center da sind, dass Chinesen eigentlich nicht kochen zu Hause oder die wenigsten kochen, dass man das Essen mitbekommt aus diesen wirklich tollen Hawker-Centern. Und plötzlich kam keiner mehr und es durfte auch keiner mehr hingehen. So, aber innerhalb von ein paar Wochen gab es ein System, was genau dieses eben halt wieder ermöglicht hat, dass das Essen nämlich dann zu einem nach Hause gekommen ist. Europa, wenn man da reinguckt, gab es auch ein paar erstaunliche Sachen. Lieferservice. Viele Restaurants waren in ihrer Not gezwungen, einfach zu gucken, wie kann man das Ganze umstellen? Ja, wie kann ich meinen Restaurantbetrieb weitermachen und kann, sag ich mal, Leute beliefern, anstatt dass sie zu mir kommen? Auch da gab es extrem kreative Lösungen. Die einen haben früher Schuhe produziert, machten dann irgendwelche Masken. Die anderen haben ja Lebensmittel produziert, was weiß ich, machten dann aus Gin beispielsweise Desinfektionsmittel. So, das heißt, viele waren sehr kreativ und haben andere Lösungen gefunden, ihr Geschäftsmodell zu retten, aber auch um Supply Chains praktisch wieder zum Laufen zu bekommen. Wir denken an das allseits beliebte Toilettenpapier.
Ja.
die Engländer haben übrigens, und das ist ein kleiner Side-Note, die auch hier draus hervorgeht, ein Wort von uns wieder übernommen. Neben Kindergarten gibt es jetzt das Wort Hamsterkauf. Ja, das Hamsterkauf. Ist ja Hoarding. Das fanden sie dann irgendwie unsexy und haben dann Hamsterkauf mit übernommen. Wenn man sich Toilettenpapier anguckt, man muss den richtigen Wald haben, man muss das richtige Gehölz dafür haben. Daraus werden dann Loks gemacht. Die Loks kommen dann in die Zelluloseindustrie, es werden große Rollen gemacht, aus denen wieder kleine Rollen sind, die dann wiederum im Supermarkt landen. Das Ganze ist ein Riesenprozess über viele Länder. Wir denken an Schweden, Finnland beispielsweise, an Kanada. Aber es gab bis auf wenige Ausnahmen immer genügend Toilettenpapier. Das heißt, diejenigen, die diese Supply Chain planen, haben es verstanden, über alle Ländergrenzen, über alle Restriktionen hinweg ihre Produktion aufrechtzuerhalten und auch eben halt so stabil zu gestalten, dass die Supermärkte beliefert werden können und die Leute nicht diese großen Panikkäufe mehr hatten. Und das ist etwas, wo Jossi reinschaut. Warum ist das genauso? Was muss ich tun, damit meine Lieferkette tatsächlich so widerstandsfähig oder stabil bleibt, dass sie wie die Lebensmittelketten nicht ständig reißen? Es gibt Projekte, die da sagen, man muss das Inventory Management überdenken, man muss vielleicht auch ein bisschen mehr in die Konsignation gehen. Alles Themen, die wir in den vorigen oder vor Covid-Jahren außen vor gelassen haben, weil einfach alles funktionierte. Just in time, just in sequence, alles war da zu jedem Zeitpunkt. Das hat sich geändert, nicht nur durch Covid, sondern eben halt auch durch Großschadensereignisse wie die Ever Given oder auch wie die Rote Meer-Situation halt. Und Jossi Steffi versteht es eben halt, den Leser mitzunehmen von Beginn, was ist passiert, wo haben wir nicht hingeguckt, was haben wir gut gemacht, wie sind die Länder zueinander, bis hin eben dahin, was müssen wir für die Zukunft bedenken, wo gibt es bestimmte Dinge, die wir beachten müssen. Was haben wir nicht gesehen? Heißt, brauchen wir Pandemiezinsen, brauchen wir verschiedene Dinge, wo wir reingucken müssen, brauchen wir Risikomanagement? Und das bringt mich eigentlich zu dem zweiten Teil. Risikomanagement ist immer etwas, was man macht, wenn interne Audits entstehen. Die meisten, oh ja, Stromausfall, das ist nicht, Rohmaterialien, ja, machen wir irgendwie. Es gibt ganz wenige, die sich damit auseinandersetzen, was richtig Risikomanagement ist und die auch vordenken. Wir machen alle strategische Budgetplanung. Kein Mensch macht strategische Risikoplanung. Und daher gibt es eben halt auch ein zweites Buch, Critical Infrastructure and Protection, Risk Management and Resilience. Das können wir irgendwann später mal machen, wo genau auch solche Prozesse drin beschrieben sind. Das heißt, wenn wir Jossi Scheffi nehmen und gucken, was ist passiert, an welchen Ecken hat es gehakt, was haben andere richtig gemacht. Ja, wenn die Lieferketten für Lebensmittel stabil laufen, kann man das für jede andere Industrie vielleicht auch übersetzen. Und er gibt Hinweise darauf, wie das zu machen ist, was wir eben halt in Zukunft beachten müssen. von AI bis hin eben zu anderer Prozessgestaltung, zurück ein bisschen zu unseren Wurzeln, das heißt auch ein bisschen Lagerhaltung zu machen, auch wenn es Kosten bedeutet. Aber der Bandstillstand in einer Produktion ist halt wesentlich teurer, als wenn man dann eben ein bisschen Lagerhaltung, gezielt Lagerhaltung betreibt. Und auch an Orten, muss ja nicht im Ausland sein, es kann auch hier im Inland sein. Also Near- und Near-By-Shoring sind eben halt auch so Themen. Multiple-Sourcing gegenüber Single-Sourcing, diese Sachen, dass man das eben halt zusammen betrachtet. Und alles zusammengenommen, glaube ich, ist etwas, was man am Strand lesen kann. Das kann man auch in den Bergen lesen. Hochinteressant geschrieben. Yassi ist dafür bekannt, dass er eben halt auch tatsächlich Ross und Reiter nennt. Es sind viele Interviews von namhaften Firmen dort, sodass man sich vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle wiederfindet.
Ja, jetzt hast du eine Situation, wo das Thema Covid so alle Leute so ein bisschen denken, oh nee, die Situation, da haben wir jetzt so viel von gehört, da will ich jetzt mich nicht mehr mit beschäftigen. Die wollen damit abschließen, die wollen das nicht nochmal erklärt bekommen, was damals passiert ist, das Ganze nochmal wieder erleben. Weißt du, ich habe so eine Art Covid-Müdigkeit festgestellt bei den Leuten, dass wenn man jetzt noch 2024 mit dem Thema um die Ecke kommt, dass alle mit den Augen rollen und sagen, nee, wir wollen nach vorne gucken. Kannst du dir vorstellen, dass das den einen oder anderen abhalten würde, sich an so ein Buch nochmal ranzuwagen?
Kann ich mir schon vorstellen, und das ist das, was ich eingangs auch sagte, diese Müdigkeit hat dazu geführt, dass wir viele Dinge ignorieren. Wir sind Menschen. Wir versuchen einfach auf der einen Seite nach vorne zu gucken, auf der anderen Seite haben wir dann aber auch vergessen, mal richtig hinzugucken. Und ich denke, wenn die Leute, Hörer, Leser, wie auch immer, das Thema Covid im ersten Teil versuchen zu nennen, wie es ist. Es war halt da. Es hat bestimmte Situationen gemacht, aber ich denke, in dem Moment, wo Yossi auf die Lebensmittel geht, wird jeder sagen, ja stimmt, habe ich gar nicht so gesehen. Kleiner Teil, der mir auch nicht so bewusst war, ist, es gibt sehr große Regeln für Lebensmittellieferdienste, sagen wir es einfach mal so. Es brauchte, und das gab sie auch, bestimmte regulatorische Ausnahmen, ja, wo, was weiß ich, Behörden gesagt haben, okay, wir gestatten das jetzt in dem Moment, weil wir sehen, dass andere Notwendigkeiten da sind. Das ist temporär, ist es eine Geschichte, aber Behörden waren in der Lage, Auflagen auszuhebeln, ja, für den Moment, um dann andere Dinge möglich zu machen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo jeder, der in der Supply Chain arbeitet, auch hellhörig werden sollte. Wenn Dinge auf der einen Seite nicht möglich sind, weil behördliche Auflagen da sind, kann man sie mit in vernünftiger Begründung vielleicht zu einer Ausnahmeregelung bewegen. Und ab dem Zeitpunkt, denke ich, hat Yossi die Leser auf seiner Seite. Es dauert allerdings, und das gebe ich zu, so 50, 60 Seiten. Der Einstieg ist schwer und auch eher langweilig, aber im Rückblick mit Zukunft verknüpft, und das macht er sehr gut, kann es doch interessant werden. Ansonsten brauchen wir Covid, glaube ich, nicht mehr aus der Schublade holen.
So sieht's aus. Also The New Abnormal von Yossi Scheffi. Dein Buchtipp für den Sommer 2024. Silke, danke dir und mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Super.
Unser nächster Gast ist Max Meister, CEO bei Ludwig Meister. Hallo Max, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, servus Boris, danke für die Einladung.
Ja, super, dass es geklappt hat. Freue mich sehr, dass du dabei bist und bin gespannt auf deine beiden Buchtipps, die du für unsere Gäste hier für den kommenden Sommer hast.
Gerne. Danke, dass du fragst. Also das erste Buch heißt Proximity und ist von Robert C. Wolcott. Das ist in dem Fall, gestehe ich, ein Geschäftsfreund von mir. Und der ist Professor für Innovation und der hat ein Buch geschrieben und das finde ich sehr inspirierend. Und zwar geht es da allgemein darum, wie verändert sich die Welt, wenn man eben sehr viel on-demand produzieren kann. Also Beispiel 3D-Druck. Aber wie verändert sich auch die Welt, wenn man mit Vertical Farming in Regionen Essen produzieren kann, wo es heute eben schwierig ist? Und es fängt an mit einfacheren Beispielen, sage ich mal. Und in Summe gesehen, ja, wird es aber unser ganzes Leben betreffen. Und ja, wenn man jetzt ein bisschen zurückguckt, gibt es, sagen wir mal, auch Beispiele wie Apple Music oder Spotify. Die haben ja das auch schon verändert, wie man Musik hört, wie man, ja, sag ich mal, sich entertainen lässt. Und aus meiner Sicht ist es ein super spannendes Buch mit vielen inspirierenden Beispielen. Und ich finde die Begrifflichkeit Proximity im Supply Chain Kontext super spannend, weil das bedeutet ja Nähe. Und das, glaube ich, ist ja einfach der Megatrend für die Zukunft, dass wir schauen, dass das Zeug ja, möglichst nah und möglichst wenig hergestellt wird. Also ein bisschen das Gegenteil von Temu und Shein. ja. Genau, also deswegen, ich finde es ein sehr interessantes Buch. Ich bin noch nicht ganz durch. Gibt es erst seit, glaube ich, 4 Wochen. Aber absolute Leseempfehlung bisher.
Du nimmst dir deine Zeit. Sehr schön. Geht das Buch denn tatsächlich auch wirklich auf so richtig Supply Chain-technische Themen wie beispielsweise Nearshoring ein? Ist das da wirklich auch Thema oder geht es mehr um Technologien, so 3D-Druck, Vertical Farming, was du gerade angesprochen hast, oder wirklich auch so um Strategien im Sinne von Nearshoring beispielsweise? Auch, okay.
Also allgemein, ich sag mal, gut für, dass man ein bisschen einen anderen Blickwinkel hat. Das geht jetzt nicht im Detail auf Bestandsplanung in Südeuropa ein, sage ich jetzt als Beispiel.
Ja, ja.
Es sind gute Beispiele, es sind spannende Geschichten und mich hat es auf jeden Fall inspiriert, weil ich eben glaube, dass sich viel verändern wird. Und da ist Nearshoring auch ein Thema, aber es geht schon weiter und schaut sich konkret den Energiesektor an, wie kann man dezentralisieren, schaut sich Healthcare an, was gibt es da für Trends, viele, sag ich mal, größere Themen und Hauptthema ist wirklich Inspiration und dass man ein bisschen anders über sein Geschäft nachdenkt und deswegen ist es aus meiner Sicht interessant für alle, ich sag mal, Supply Chain Geeks und Leute, die über ihre Strategie nachdenken wollen.
Mega spannend. Ja, aber gerade wenn du solche Themen hörst wie 3D-Druck, ne, die wurden ja vor ein paar Jahren so extrem gehypt und da ist so ein bisschen die Luft raus. Also ich glaube nicht, dass es heute noch, also ich höre selten Leute, die noch so davon schwärmen und noch so große Erwartungen an diesen Bereich 3D-Druck haben, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Es kann sein, dass es einfach nur ein Ausdruck des Hype-Cycles ist, dass wir irgendwie gerade im Trough of Disillusionment angelangt sind und das dann irgendwann sich behaupten muss und dann Teil unseres Spektrums wird. Aber geht es ähnlich? 3D-Druck, weiß ich nicht, höre ich ganz, ganz wenig von und bin ich eigentlich enttäuscht, was das Feld hervorgebracht hat.
Das stimmt, wenn man sich aber einzelne Beispiele, also ich war zuletzt in Cleveland und habe da gesehen, wie ein Lieferant von mir Hydraulikventile selber druckt für das Race of America. Das ist aus meiner Sicht von der Technik heute schon extrem weit. Die Frage wird eher sein, und das wird das Thema sein, wie massenmarkttauglich wird das Ganze? Also das glaube ich auch, das wird eher schwierig, aber ein Einfluss, also ich verkaufe ja, wie du weißt, Maschinenteile, Ersatzteile, und ich glaube, auch da wird es auf jeden Fall in einzelnen Anwendungen ein Zukunftsthema werden. Ist es Stand heute aber noch nicht. Das Buch allgemein ist schon eher, wie ist die Welt in 2035 als in 2025. Also ist eher schon der weite Blick.
Ja, aber nochmal, also als diese Phase wirklich war, wo dieses Thema 3D-Druck so hoch gehypt wurde, ich will jetzt nicht zu sehr auf diesen 3D-Druck rumhängen, aber da sind wir gerade und du hast ja gerade dieses Beispiel gebracht, du bist ein Händler für Maschinenteile und so weiter und so fort, da hast du doch auch irgendwann mal gedacht, oh Mensch, das würde, wenn das tatsächlich so kommt, wie es prophezeit wird, wie das prognostiziert wird, das hat das einen riesengroßen Einfluss ja auf mein Business, wenn die Leute, die Unternehmen gar nicht mehr diese Ersatzteile beschaffen müssen, sondern im Zweifel sich da auf dem eigenen Grundstück selber die ganzen Ersatzteile da selber drucken. Ist so nicht gekommen, wie es damals noch prophezeit wurde, ne?
Nee, aus meiner Sicht ist es sogar viel weniger gekommen. Also weniger Kunden, weniger Anwendung. Aber das Potenzial ist schon vorhanden. Und ich sag mal so, wenn wir eigentlich möglichst ressourcenschonend leben wollen, glaube ich, sollten wir schon in Technologien wie 3D-Druck und Co. glauben und auch langfristig investieren. Weil es könnte ja deutlich ressourcenschonender sein. Und das ist ja eigentlich das, was drunter liegt. Jetzt nicht nur, dass es für mein Geschäft vielleicht eine Implikation hat oder einen Effekt, sondern dass es einfach wichtig ist, über diese Themen nachzudenken.
Okay, mega spannend. Nehmen wir auf in die Liste der Buchempfehlungen. Was ist Tipp Nummer 2 von dir?
Tipp Nummer 2 heißt Monkey Management von J.R. Edlund. Und da geht es darum, dass man, und das ist aus meiner Sicht, also eins der Bücher, die ich am häufigsten verschenke, geht darum, dass man gerne Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen helfen kann, aber die Verantwortung nicht übernehmen darf. Weil ansonsten kümmert man sich nämlich um alles andere, aber nicht um sein eigenes Zeug. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich heute so glücklich und selbstbestimmt arbeiten kann, weil ich da eigentlich alle Regeln aus diesem Buch immer, beachte. Und es geht darum, man hilft gerne, aber die Verantwortung bleibt einem gegenüber. Ich versuche das sogar bei meinen Kindern, da klappt es nicht immer, aber ist aus meiner Sicht, sollte jeder einmal gelesen haben, wenn er Mitarbeiter oder vielleicht auch Menschen hat, für die er, eine Führungskraft oder der Vater ist, ja.
Also mit anderen Worten, ein gutes Führungsbuch, gutes Managementbuch, wo es darum geht, so diese Balance zu finden zwischen Micromanagement und komplette Freiheit auf der anderen Seite, diese Balance hinzukriegen.
Genau, und dass du helfen kannst, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Also ein gutes Beispiel ist, ich habe früher immer versucht, Probleme zu lösen, weil so, sage ich mal, habe ich auch versucht, Anerkennung zu bekommen bei mir in der Firma. Und irgendwann bist du der Problemlöser und kümmerst dich aber nicht mehr darum, dass du die eigentlichen Themen bearbeitest, sondern du hilfst, du hilfst, du hilfst und dann ist es irgendwann 18 Uhr. Und ein Beispiel, wie man da konkret rauskommt, ist, wenn jemand zu einem kommt und sagt, kannst du mir bei dem und dem Thema helfen, dass man nicht sagt, schick mir die E-Mail zu, ich schaue es mir an, sondern dass man sagt, schreib mir deine drei Fragen, melde dich mit einem Terminvorschlag, dann denke ich davor drüber nach und dann beantworte ich dir die drei Fragen. Dass man einfach auch so ein paar Hürden immer einbaut, dass man wirklich nicht am Ende sich um alles kümmern muss.
Okay, also mit anderen Worten, das Buch ist gespickt mit handfesten, konkreten Ratschlägen, wie man dieses Konzept des Monkey Managements tatsächlich auch in die Praxis umsetzen kann.
Ja, genau, ganz konkrete Beispiele und tatsächlich kann ich sagen, die treffen ziemlich gut, weil ich habe eigentlich alle erfüllt, bevor ich es gelesen habe.
Okay, hast dich also bestätigt gefühlt. Hervorragend.
Ja. Ja.
Wie sieht denn das aus? Ich glaube, das Gespräch haben wir auch schon mal geführt. Wir haben ja schon mal gemeinsam einen Podcast gemacht und da ging es auch um die Frage, wie du so Ideenmanagement und Innovation im Unternehmen vorantreibst, dass Mitarbeiter mit Ideen auf dich zukommen, selbst Ideen entwickeln und nicht so dich oder andere in der Geschäftsleitung wahrnehmen als die Überväter der Ideengebung sozusagen, dass sie mit eigenen Ideen kommen und eigene Initiative entwickeln. Ist das auch Teil des Gegenstandes des Buches? Kann ich mir vorstellen, dass das auch mit reinspielen könnte bei dieser Abwägung, wie sehr hänge ich mich selber rein, beziehungsweise wie sehr lasse ich machen?
Genau, also man kann, wenn man es richtig macht, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen, selber eigentlich viel mehr zu schaffen, als wenn sie irgendwie auf mich warten, bis ich dann da Input oder Rückmeldung gebe. Also das ist ein Teil, aber ist der kleinere Teil. Und ich glaube aber grundsätzlich zum Thema, wie kriegt man Innovation ins Unternehmen, das hat sehr viel damit zu tun, welchen Stellenwert es auch in der Führungsebene hat. Und das muss einen hohen Stellenwert haben, sonst passiert weniger.
Ja, und beide Bücher, Proximity und Monkey Management, sind nur auf englischer Sprache zu erhalten, vermute ich.
Monkey Management gibt es auch auf Deutsch.
Affenführung, oder wer ist das da?
Ja, nee, ich glaube, es heißt auch Monkey Management, aber ist auch auf Deutsch verfügbar. Proximity gibt es nur auf Englisch, ja.
Alles klar. Ich werde es mit auf die Liste nehmen. Max, vielen Dank für deine Tipps und mach's gut und bis zum nächsten Mal. Wünsche dir schönen Sommer.
Danke, dir auch. Ciao.
Als nächsten Gast begrüße ich nun Aigul Solgasova. Aigul ist tätig im Global Transport Management bei Siemens Digital Industries. Hallo Aigul, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, freue ich mich auch.
Aigul, von dir weiß ich ganz genau, dass du eine eifrige Leserin bist. Du hast schon häufig was auf sozialen Medien gepostet zu Büchern oder was kommentiert zu Büchern. Natürlich warst du dann mit ganz oben auf der Liste von Leuten, die ich auf jeden Fall für diesen Podcast anholen wollte. Und du bist natürlich auch in der Logistik tätig, schon seit vielen, vielen Jahren. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Buchtipps für unsere Zuhörenden. Was hast du an Ratschlägen für Bücher, die auf die Leseliste aller Zuhörenden in diesem Sommer gehören?
Ich habe heute zwei Empfehlungen mitgebracht, aber nicht zur Logistik. Mhm. Na, hierzu gab es schon einige Buchtipps in der ersten Folge. Ich habe überlegt, vielleicht ist es gut, die Urlaubszeit dafür zu nutzen, um über die Metaebene zu reflektieren. Wie arbeite ich? Mhm. Wie lebe ich? Wer will ich sein? Und ich zum Beispiel will autonomer von meinem Handy sein, von allen Medien da. Und darum geht's.
Das sollten wir eigentlich alle sein. Das ist schon mal ein guter, so fängt schon mal an. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Das trifft, glaube ich, alle zu. Alle sollten unabhängiger von ihren Handys und von ihren elektronischen Geräten sein.
Genau.
Sehr gut.
Und darum geht es in meinem ersten mitgebrachten Buch. Das ist Digitaler Minimalismus von Colin Newport. Also von ihm kann sowieso fast alles lesen. Er ist ein sehr kluger Mann. Und ich habe tatsächlich lange vermieden, dieses Buch zu lesen, weil ich mich nicht schlecht fühlen wollte. Wie viele andere, also ich habe keine gute Bildschirmzeit. Und wie viele andere habe ich versucht, meine Willensstärke einzuschalten und das Handy wegzulegen. Aber es war wie eine Sucht. Und Newport hat mich beruhigt. Es liegt nicht an meiner fehlenden Impulskontrolle. Diese Online-Technologien sind das Ergebnis jahrelanger, millionenschwerer Forschung. Also Leute haben hart daran gearbeitet, dass ich unendlich, unermüdlich, ziellos rumscrolle. Und die zentrale Frage in diesem Buch ist nicht, dass ich meine Mediennutzung auf 30 Minuten pro Tag reduziere, sondern dass ich mir bewusst mache, welche Werte sind für mich wichtig und welche Technologie oder Methode ist die beste, um mich dabei zu unterstützen. Sie kann ruhig offline sein, sie kann ruhig online sein und ich kann ruhig sie aktiv und lange nutzen, wenn sie mir dient und nicht umgekehrt. Also seine Tipps sind wirklich wunderbar. Ich habe viel mitgenommen aus diesem Buch und auch die Frage, wären die Minuten auf Social Media kostenpflichtig? Wie viele hätte ich bezahlt? Na, und diese Frage nehme ich jedes Mal, wenn ich mein Handy in der Hand nehme. Und es ist klar, wir bezahlen schon jetzt mit unserer Lebenszeit. Also das ist wirklich ein sehr gutes Buch mit vielen Impulsen. Und ich sage, das ist auch ein guter Start für die Verhaltensänderung und für mehr Freiheit tatsächlich, also für mehr Selbstbestimmung auf jeden Fall.
Das heißt, du bist da mit konkreten Ratschlägen und Tipps rausgegangen, die du selber angewendet hast und das hat bei dir funktioniert.
Korrekt. Also zum Beispiel, ich gehe jetzt öfter raus ohne mein Handy. Ich präferiere jetzt lange Gespräche von Angesicht zu Angesicht. Und Cole Newport hat auch einen tollen Tipp gegeben, wenn man einfach müde ist und will nur rumhängen am Handy, das nicht zu tun, sondern du kannst zum Beispiel ein Blatt Papier nehmen und einen Brief an dich selbst zu schreiben. Also diese kleinen Notizen an sich selbst. Und das ordnet schon insgeheim total toll deine Gedanken und irgendwie bringt dich in den Moment zurück. Also hilft mir es schon sehr.
Also mit anderen Worten, es ist kein Buch, was irgendwie Technologien verteufelt und sagt, es ist alles Teufelszeug und Finger weg und Disziplin, sondern es weiß zu verstehen, der Nutzen, der in den sozialen Medien und in den Technologien steckt, aber gleichzeitig dieser Umgang damit muss besser trainiert werden und da ist für jeden sozusagen Ratschlag dabei, wie man damit besser umgeht.
Absolut.
Kann.
Na, der verteufelt keine Technologien und ich kann auch mein Leben oder Online-Medien gar nicht vorstellen. Es ist sehr viel Nützliches dabei. Also mein Leben organisiere ich auch online. Aber sein Ansatz oder Aufruf an uns selbst ist, sich selbst zu entscheiden, was ist für mich wichtig, was ist für mich nützlich und ganz bewusst damit umzugehen, mit den Medien und nicht unreflektiert und einfach in diesem Sog bleiben. Das ist so sein Aufruf an uns alle.
Okay, und da ist in der Tat ja die Urlaubszeit jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt, das mal zu reflektieren, da mal drüber nachzudenken, was man eigentlich so im letzten Jahr alles so online getrieben hat, beziehungsweise wie viel Zeit man eigentlich verschwendet hat. Ja, und dann die entsprechenden Tools an die Hand zu bekommen, um da ein bisschen gegenzusteuern. Das ist ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ich glaube, der können viele, viele von uns gebrauchen. Ich glaube, ich habe das Buch schon mal irgendwann angelesen, vielleicht einen Podcast drüber gehört, also ist mir vertraut. Ich kenne auch Cal Newport. Ich kenne ein weiteres Buch, das ist ein bisschen Karriereratschlag, das heißt So Good They Can't Ignore You. Das ist auch ein bisschen Klassiker von Cal Newport. Sehr, sehr guter Karriere-Advice, also Karriereratschlag. Also wer die Welt von Cal Newport noch nicht kennt, der sollte da definitiv einsteigen und vielleicht ist dieses Buch Digitaler Minimalismus der gute Einstieg dafür.
Absolut.
Wäre ja super. Okay, hervorragend. Was ist dein zweites Buch? Was ist dein zweiter Ratschlag für die Zuhörenden?
Die zweite Empfehlung, Boris, ist auch Out of Logistics Box und für einige vielleicht radikal. Also ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Ich finde, die ähnlichen Business-Texte immer wieder zu lesen, ist nichts Neues für unser Gehirn. Es bilden sich zwar neuronale Netze, aber der Game-Changer aus meiner Sicht könnte sein, Lyrik zu lesen, Poesie.
Wow, da hast du den falschen erwischt. Also mit Lyrik, also mit Gedichten kann ich so wirklich gar nichts anfangen.
Ja, und da ermuntere ich dich.
Erzähl mir mal, wie man da den Einstieg findet. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen Ratschlag bekommen.
Der Einstieg wäre tatsächlich, dass du deine Schulvergangenheit vergisst.
Ah,
und
als
eine erwachsene, reflektierte und neugierige Person sagst, hey, ich werde jetzt versuchen, lyrische Texte zu lesen. Und die sind tatsächlich anspruchsvoll. Wir sollen anders denken, um sie zu verstehen, zu interpretieren. Oder vielleicht verstehen wir gar nichts. Aber ein anderes Satzbau, andere Ästhetik der Worte, sie bieten auch einen großen Raum für eigene Fantasie. Das alles ist sehr, sehr vorteilhaft für unser Gehirn.
Glaube ich gerne.
Ich habe tatsächlich selbst im letzten Jahr angefangen, Gedichtbände zu lesen, beziehungsweise eher zu hören. Und der Effekt war unerwartet gut. Jetzt dichte ich selbst. Vor 2 Wochen hatte ich meine erste öffentliche Lesung.
Wow,
also,
krass.
Ja. Meine Empfehlung.
Sehr schön.
Klassik.
Wow, ne? Da geht auch Mut dazu, oder? Eine öffentliche Lesung für deine privaten Gedichte, die du geschrieben hast, selber im eigenen Kämmerlein. Was war das für ein Gefühl? Warst du ein bisschen aufgeregt?
Ich war aufgeregt, auf jeden Fall. Also ich halte schon Vorträge oder haben wir andere Auftritte, aber dieses Mal war sehr besonders, ne? weil ich schon meine innere Welt preisgegeben habe und das sind überraschenderweise für mich auch so über 20 Personen gekommen. Das war im Rahmen einer Ausstellung und ich war aufgeregt, aber das war so toll. Also jetzt will ich weitere Lesungen halten. Das ist ansteckend. Ich empfehle tatsächlich Klassik, auch Klassik, zum Beispiel Rainer Maria Rilke. Er hat so das Buch der Pilgerschaft, also sehr tiefsinnig, sehr melodisch. Oder Rumi, ein persischer Poet, der hat so viel Respekt ins Leben, Liebe im weitesten Sinne und Glück. Also das sind, wenn man schon mit zwei anfängt, ist schon viel gewonnen, auch für das eigene Leben.
Ja, mega spannend. Sag nochmal ganz kurz was zu den Leuten, die bei deiner Lesung dabei waren. Das ist jetzt vielleicht auch ein Resultat der Veranstaltung, die das war, aber waren das vorwiegend ältere Leute? Ich kann mir vorstellen, dass ältere Leute vielleicht eher noch so eine Affinität haben, aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch und es gibt auch viele junge Leute, die Lyrik und Gedichte neu entdecken. Waren ein paar junge Leute dabei im Publikum?
Da waren einige junge Leute dabei. Und tatsächlich, wenn du auf Social Media nach Insta-Poetinnen oder Insta-Poesie oder Insta-Lyrik googelst, also auf Instagram, da kommen schon einige Accounts und das hat, ich sage nicht den Trend, aber es gibt schon ein Publikum auch unter jungen Menschen. Mhm. Also mein Publikum war sehr gemischt. Da waren Ältere dabei, aber auch Jüngere.
Mega, mega spannend. Ja, ich weiß, ich kenne diesen Trend des BookTok, also TikTok-Influencer, die dort ihre Bücher vorstellen und dementsprechend schon die Bestsellerlisten beeinflussen. Ja, das ist interessant. Also das ist eine gute Entwicklung, dass junge Leute jetzt zunehmend wieder Bücher entdecken und vielleicht sogar Lyrik und Gedichte und vielleicht unsere Hörerschaft auch. Bin mal gespannt. Ja. Was würdest du als ersten Tipp empfehlen? Rilke, Rumi?
Rilke,
Rumi, soll ich mir vornehmen. Mhm. Okay. Schaue ich mir an, gibt es bestimmt irgendwie als kostenfreies PDF irgendwo runterzuladen. Ich mache den leichten Einstieg.
Absolut. Aber ein gedrucktes Buch ist auch sehr schön in der Hand zu haben. Aber wir fangen klein an, online, PDF, ein Gedicht pro Tag und eine neue Leseerfahrung dadurch.
Ja, und wenn deine nächste Lesung ist, dann sag gerne Bescheid, teile ich gerne und wenn ich in der Nähe bin, schaue ich vorbei. In diesem Sinne.
Bist herzlich eingeladen.
Aigo, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Vielen Dank, Boris. Tschüss.
Und unser letzter Gast für heute ist Professor Dr. Payam Dedari. Er ist Professor an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Hallo Payam, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, ich freue mich wirklich, hier dabei zu sein und zu dürfen.
Sehr schön, wir sind sehr, sehr gespannt, was Professor Dedari uns mitgebracht hat in Bezug auf Lesetipps für unsere Zuhörenden für den Sommer. Was hast du auf der Palette, Payam?
Ja. Auf der Palette. Das war ein Witz, ne? Also ich habe Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman. Und zwar hat jetzt eigentlich nicht direkt was mit der Logistik halt zu tun, sondern es ist von einem Psychologen geschrieben, der dafür auch einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass auch Psychologen quasi so die Auszeichnung quasi bekommen. Und eigentlich beschreibt Kahneman so, wie wir so zwei Systeme, wie wir denken und Entscheidungen vor allen Dingen treffen. Und ist auch schon ein bisschen her, wo ich das gelesen habe, aber das Schöne ist, normalerweise kann ich mir sowas nicht merken, aber gerade bei dem Buch schon und deswegen ist es gerade hier. Er redet von zwei Systemen und zwar einmal so ein schnelles System, so automatisch, intuitiv, so emotional handelt man und das kennen wir alle, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie so im Auto fahren, das machen wir eigentlich mehr oder weniger automatisch oder wenn wir uns rasieren oder und. Und so treffen wir auch manchmal Entscheidungen. Das zweite System ist eher so ein bisschen das langsame, analytische und logische. Und das Schöne ist gerade so Personen wie ich, die da halt, sag ich mal, auch manchmal so emotional sind, ne, bei irgendwelchen Entscheidungen und denken so, ja, das ist jetzt so richtig, ne, haben wir dann dieses Buch dann nochmal gelernt, innehalten, Schritt zurück, lass das zweite System mal drüber gucken.
Komm, Payam, jetzt haben wir dich als den kühlen, analytischen Wissenschaftler wahrgenommen. Gut zu wissen, dass du auch emotional manchmal handelst und das System 1 bei dir Wellen schlägt, beziehungsweise Überhand nimmt.
Ja, genau. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, aber auch in der Logistik. Ich meine, wir lieben es ja, wir Logistiker meinen ja irgendwie auch viel dann direkt zu wissen, wie es abläuft, weil ja viele Sachen auch immer, sage ich mal, sehr generisch aussehen. Aber wenn man dann reinguckt, dann steckt da schon ein bisschen mehr dahinter, ne? Und Kahneman geht da halt so ein bisschen weiter, der erzählt natürlich nicht nur die Systeme, sondern der macht das wirklich mit vielen praktischen Beispielen, der zeigt irgendwelche Heuristiken, irgendwie Verfügbarkeitsheuristiken oder irgendwie so Ankerheuristiken, die Einkäufer kennen das ja ganz besonders, ne? Wenn du halt nur einen hohen Preis einsteigst, dann zeigt er eben auch statistisch mit einer hohen Signifikanz, dass dann auch dann das verhandelte Ergebnis auch dann höher ist als eigentlich gewollt. Mhm. Das ist, und das sind so Sachen, die nutzt man vielleicht, die kennt man so ein bisschen in so einem eigenen Verhalten, aber so richtig in der Struktur reingepeist, von oben nach unten erklärt, hatte ich das noch nicht und deswegen ist es halt da geblieben, weil ich A, erstmal mich selber besser kennengelernt habe und B, aber auch bei vielen anderen es besser verstanden habe, warum das jetzt so ist.
Mhm. Ich habe das Buch auch vor vielen Jahren gelesen und da sind auch ein paar Dinge sind hängen geblieben. Also ganz reproduzieren kann ich alle Beispiele zum Beispiel nicht mehr, aber ich weiß zum Beispiel, dass hängen geblieben ist, dass alle von uns dazu neigen, nicht gut unterscheiden zu können, wann System 1 beziehungsweise wann System 2 tatsächlich im Einsatz ist. Und wir das Gefühl haben, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, die eigentlich aus dem Bauch heraus, so also komplett intuitiv, aus dem Gefühl heraus getroffen wurde, wenn wir im Nachhinein gefragt werden, wie diese Entscheidung entstanden ist, dann erklären wir das, als wenn es durch System 2, durch Analytik, durch Wohlüberlegtsein und Analyse sozusagen entstanden ist. Und wir vermischen das Ganze und glauben immer, dass System 2 ständig im Einsatz ist, obwohl System 1 eigentlich so den Großteil der Arbeit macht sozusagen. Ne?
Genau. Aber das ist eben das, ich bin deswegen eben ein Buch, was also jetzt nicht irgendwie so ein Fachbuch aus der Logistik, also ich habe noch ein Fachbuch mitgebracht gleich, aber es zeigt einen eben, wie wir eigentlich funktionieren. Ne? Und das kann man eben übertragen in unsere Arbeit in die Logistik. Und ich glaube, das würde uns eigentlich ganz gut tun, wenn wir vielleicht öfters über System 2 mal nachdenken.
Ja, und vielleicht Buchtipp für dich, nicht im Sinne von was zu lesen, sondern was zu schreiben. Thinking Fast and Slow in Logistik und Supply Chain von Payam Dedari. Ja, das ist ein kleiner Tipp von mir.
Das ist genau eine gute Vorbereitung für meine neue Werbekampagne, aber das überlege ich mir da mal.
Sehr schön, so machen wir es. Tipp 2, was hast du noch mitgebracht, Payam?
Und zwar ein Klassiker, und zwar The Machine That Changed the World von Womack, Jones und Ross. Und die fassen eine MIT-Studie eigentlich zusammen. Es gab mal die IMVP, die haben mal geschaut, so wie die verschiedenen Automobilhersteller halt arbeiten. Und als sie es verglichen haben, haben die ein Wort dafür gesucht, warum Toyota das einfach so viel besser macht. Und dann haben die gesagt, Lean Production. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, es ist auch da, wo dieses Wort entstanden ist. Also es ist viel Literatur halt darüber, ne? Und das ist aber der Ursprung dafür.
Mhm. Das ist mehr so ein historisches Buch, wie das System entstanden ist. Das ist mehr so Background Information und so ein bisschen historischer Abriss von Lean Management so zu verstehen, oder?
Nee, also Lean Management kann man später. Das ist eigentlich wirklich, die haben sich irgendwann mal gewundert, gerade die amerikanischen Automobilhersteller, warum ist Toyota auf einmal so viel schneller, mit weniger Fehlerrate und so weiter und so fort. Und deswegen haben die diese Studie aufgegeben, die ist wirklich im Detail sich mal angeschaut hat, warum machen die das? Und es ist heutzutage auch noch viele Sachen davon, werden natürlich eingehalten. Und es ist so, das ist richtig, es ist historisch, ne? Mhm. Aber eben, es erklärt einen, wo Lean Production halt überhaupt herkommt und vor allen Dingen auch, wann dieses Wort entstanden ist. Ne? Und dann kamen die ganzen anderen mit Lean Thinking und Lean Management und so weiter und so fort. Die haben alle da drauf gesetzt. Das System an sich, wird natürlich, gibt es Bücher, die vorher entstanden sind, die das so ein bisschen erklären, wie Toyota das macht. Aber das Wort Lean Production wurde zum ersten Mal dort wirklich gecoint.
Ja, und würdest du das Buch empfehlen für Leute, die mit dem Thema schon vertraut sind und die sozusagen nochmal so ein Puzzlestück dazu brauchen wollen? So, wo sind eigentlich die Ursprünge, wo ist eigentlich dieses Wort entstanden und was ist eigentlich diese ursprüngliche Studie? Was hat es damit auf sich? Oder ist es eher ein Buch für Leute, die noch neu im Thema sind und ins Thema einsteigen wollen?
Das ist eher so für Leute, die schon mal ein bisschen was damit gemacht haben, weil das ist immer ganz toll zu, also ist ja auch mal ganz toll zu wissen, so Wörter, die man vielleicht schon mehr freiwillig oder nicht freiwillig nutzt, ne, wer weiß, dass man weiß, wo die halt herkommen. Ne? Und dass man da den Kontext halt versteht.
Mhm. So, jetzt sind die Zeiten von Lean Production so ein bisschen, nicht vorbei, würde ich sagen, aber ist nicht mehr so richtig im Mode, ist nicht mehr on vogue. Wie siehst du das? Gehe ich da richtig in der Annahme, dass es nicht mehr so das allerneueste Denken darstellt?
Jedes Mal, wenn ich damit komme oder so, gibt es Augenrollen, egal ob es jetzt bei Studis oder in Unternehmen sind. Aber wenn ich jedes Mal auf dem Shopfloor bin, denke ich mir so, eigentlich könntet ihr es gut gebrauchen. Ja. Ich glaube nicht, dass da noch eine große Welle kommt und es en vogue wird und dort alle sozusagen überlegen, wie sie das treiben können. Aber ich glaube, dass es insbesondere für Leute, die das als Führungsinstrument sehen, systematisch und analytisch Verbesserungen voranzutreiben, dass das auf jeden Fall also ein Thema ist, egal ob die es jetzt Lean nennen oder nicht. Mhm. Aber nötig hätten wir viele es. Also deswegen, also gleich ein Satz noch, auch wenn es nicht direkt damit zu tun hat, diese ganze Diskussion um Wettbewerbsnachteile und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir so manchmal, die 10% kannst du dir auf deinen Shopfloor holen, wenn du mal vernünftig führst.
Ja, ja. Und du hast Shopfloors gesehen, wo definitiv Lean Production mal ein Thema sein sollte.
Auf jeden Fall.
Okay, Faya, vielen, vielen Dank für deinen Beitrag, vielen, vielen Dank für deine Tipps und viel Glück bei deiner eigenen Reading List für den Sommer und mach's gut, grüß die Studis von uns und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Boris, bis dann, ciao.
So, das war der zweite Teil unseres BVL-Podcasts zum Thema Lesetipps und Buchempfehlungen für Logistik- und Supply Chain-Experten. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Für heute sage ich tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.